gute Nachrichten um 8 mit David Burkhardt bei SRF. Mehr Geld für die Armee und die Landwirtschaft, weniger für die internationale Zusammenarbeit und die Migration. Diese Prioritäten hat die Finanzkommission des Nationalrates im Budget für das kommende Jahr gesetzt. Die Schwesterkommission des Ständerates weicht nun aber deutlich davon ab. Bundeshausredaktor Andreas Stüdli.
Auch die ständerätliche Finanzkommission will der Armee mehr Mittel geben. 1% des Bruttoinlandprodukts. Aber nicht bis 2030, sondern erst bis ins Jahr 2032. Wenn die Armeeausgaben weniger schnell steigen, muss anderswo weniger gespart werden. Zum Beispiel bei der Entwicklungszusammenarbeit. Dort will die Ständeratskommission im nächsten Jahr 30 Millionen sparen. Ihre Schwesterkommission des Nationalrats 250 Millionen Franken. Die Finanzkommission des Ständerats habe das Budget so mehrheitsfähiger machen wollen, sagte der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark.
Wir wollten auch die Basis dieses Beschlusses breiter machen. Also wir haben jetzt eine Zustimmung von 10-1 zu diesen Anträgen.
Und in diesen Anträgen sind auch Mehreinnahmen vorgesehen. So soll der Bund die Hälfte der Einnahmen aus der OECD-Mindeststeuer erhalten. Das würde weniger Geld für die Kantone bedeuten. Die unterschiedlichen Budgetentwürfe der Finanzkommissionen werden in der Wintersession von National- und Ständerat beraten. Bis eine Einigung auf dem Tisch liegt, dürfte das Budget mehrmals zwischen den Räten hin und her gehen.
Bundeshausredaktor Andreas Stüdli hat berichtet. Ins Ausland. Nachdem gestern in der Ostsee zwei Kommunikationskabel beschädigt worden sind, haben die schwedischen Behörden nun Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werde der Tatbestand als Sabotage eingestuft, teilt die schwedische Polizei mit. Das könne sich aber noch ändern. Eines der beschädigten Datenkabel verläuft zwischen Finnland und Deutschland, das andere zwischen Schweden und Litauen. Die deutsche und die finnische Regierung hatten schon gestern den Verdacht geäußert, dass die Kabel absichtlich beschädigt wurden. Rund 10'000 Bäuerinnen und Bauern haben in der britischen Hauptstadt London gegen eine neue Steuer demonstriert. Die Regierung plant die Einführung einer Erbschaftssteuer für Landbesitzer. Damit will sie ein Schlupfloch schließen. Dass es bis jetzt keine Erbschaftssteuer für Landbesitzer gebe, sei ein Anreiz für Superreiche, in Landbesitz zu investieren. Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass künftig viele britische Bauernhöfe verkauft werden müssten, damit die Steuer bezahlt werden kann. Der Plan der Regierung sieht vor, dass künftig bei einem landwirtschaftlichen Besitz ab einem Wert von umgerechnet rund 1 Million Franken eine Erbschaftssteuer von 20% anfällt. Das Wetter? In der Nacht regnet und stürmt es. Morgen gibt es im Norden einige Schneeschauer bei bis zu 5 Grad. Im Süden wird es morgen sonnig bei 13 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Tobias Meyer.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Und wie immer ist das Buchzeichen eine Stammtischrunde. Mit mir am Tisch sind Franziska Hirsbrunner und Katja Schönherr. Hallo miteinander.
Hoi, Michael.
Hallo.
Zwei Bücher von zwei Autorinnen stellen wir heute vor, und zwar Antichristi von der deutschen Autorin Mitu Sanyal. Das ist das Buch, das Franziska Hirsbrunner mitgebracht hat. Und die Spielerin von der deutschen Autorin Isabel Lehn, mit dem ist Katja Schönherr am Literaturstammtisch. Katja, sag doch kurz, warum hast du gerade das Buch ausgewählt?
Weil es zeigt, dass Frauen genauso macht- und geldgeil sein können wie Männer.
Das habe ich jetzt nicht gedacht. Und du, Franziska, warum gerade Antichristi?
Weil es eine Zeitreise ist, weil es ins Jahr 1906 zurückgeht. So lustig und aber auch berührend, dass ich finde, doch, das lohnt sich, das Buch zu lesen.
Das ist also unser Angebot heute am Stammtisch im Buchzeichen. Mein Name ist Michael Lüsier. Fangen wir doch an mit Antichristi von der Mitu Sanyal. Das ist ein 540-Seiten-Roman, recht dicker, über den indischen Kampf für die Unabhängigkeit, also für das Ende der englischen Kronkolonie. Sag doch zuerst einmal etwas über die Autorin. Wer ist Mitu Sanyal, Franziska?
Eben, eine deutsche Autorin, haben wir vorher kurz diskutiert. Also kann man so sagen, sie ist eigentlich polnisch-indisch. Also ihr Vater ist Inder, ihre Mutter kommt aus Polen. Aufgewachsen ist sie in Deutschland. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Journalistin. Und sie hat schon eine ganze Reihe so streitbare Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Vulva oder über das Thema Vergewaltigung. Und immer so in einer Art, dass man es nicht, also, dass man sich nicht muss vor den Kopf gestoßen fühlen, sondern, dass man etwas davon profitiert und sich irgendwie auch noch amüsiert davon. Und dann ein Roman, und der ist ein Bestseller geworden, der Roman heisst Identity. Und das ist ein Zusammenzug aus dem Wort Identität und einem nicht so anständigen Wort für Brüste, also Titte. Ja. Da geht's um Identitäts- und Geschlechtsfragen und das eben, wie auch ihren Sachbüchern, so eine ganz freche und vergnügliche Art.
Identity hast du jetzt gerade erwähnt, der neue Roman Antichristi, das klingt ja irgendwie ähnlich. Was hat's mit dem auf sich, mit dem Wort jetzt?
Es ist auch ein Zusammenzug aus zwei Bereichen, die im Roman wichtig sind. Zum einen geht's um die englische Krimi-Autorin Agatha Christie. Und zum anderen um den indischen Freiheitskämpfer Vinayak Savarkar. Und der Savarkar ist damals, um 1900 der grosse Gegenspieler gsi vom Gandhi. Er ist für den bewaffneten Widerstand gsi. Und ich han noch nie von dem Mensch gehört. Es ist eine hochinteressante Figur, also sehr gescheit, jahrelang in britischer Folterhaft. Dort hat er sich dann nochmal radikalisiert. Also seine Idee, dass Indien müsste befreit werden, und zwar mit Waffen, ist aber das ganze Indien. Und im Gefängnis hat er dann ein Buch geschrieben über die Überlegenheit der Hindus. Und das ist heute quasi die Bibel vom indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. Also, das ist einmal das eine, oder? Der Aspekt von einem Antichrist, von einem Gegenspieler, vom Guten, vom Gandhi. Und das andere ist, dass die Hauptfigur in diesem Buch, das ist eine Frau, eine Deutsche, wie mit indischem Vater, wie, oder fast wie Mithu Sanyal, eine Drehbuchautorin, dass die im Jahr 2022 eine Einladung bekommt, in London, zusammen mit anderen, so einem ganzen Team, Agatha Christie-Verfilmungen antirassistisch umzuschreiben. Die Frau ist in London, dann stirbt Queen, die ganze Stadt ist verstopft und vor dem Haus, wo sie da probieren, die Romane umzuschreiben, beziehungsweise die Filme, gibt es grosse Demonstrationen, lasst unsere Agatha Christie in Ruhe und so. Und irgend so einen Wirbel geratet dann die Durga mal und plötzlich ist sie neu, man weiss nicht mehr, wo sie ist, sie findet sich nicht mehr zurück. In London, und dann kommt ein junger indischer Mann auf sie zu, spricht sie an und sagt, ach, komm doch mit uns ins Indienhaus. Und das Indienhaus, das hat es tatsächlich gegeben, das ist so wie ein Boardinghaus gsi für junge indische Studenten, so hochbegabte indische Studenten. In Wirklichkeit ist es aber, und auch wirklich in der Realität, eine Keimzelle vom Terror gsi. Also dort haben die Terroranschläge geplant, die jungen Männer und so weiter. Und dort kommt dann die Durga und merkt, es ist nicht mehr 2022, sondern es ist ja 1906. Und der Mann, der mich da eingeladen hat, mitzukommen, ist der Savarkar. Und ich selber bin auch keine Frau mehr, sondern ein Mann. Also das ist irgendwie, es passiert in so einer Zeitreise.
Das ist jetzt ganz ein Haufen gewesen.
Ja, furchtbar.
Ich will mal zwei, drei Sachen nachfragen von dem, was du gesagt hast. Was ich nicht ganz begriffen habe, ist, wie das hier Agatha Christie mit dem Freiheitskämpfer genau zusammenhängt, wo ich den Namen fast nicht sagen kann, weil er so schwierig ist.
Der heisst Vinayak Damodar Savarkar.
Okay.
Überhaupt nicht. Es ist nur das, dass die Durga, die Drehbuchautorin, eben eingeladen wird, auf London, zum bei so einem Workshop mitmachen. Der ist sehr divers, übrigens, ausgerichtet. Das muss es ja sein, oder? Also, Leute mit verschiedener Herkunft, verschiedenem Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung und so weiter. Und das soll jetzt absolut politisch korrekt werden. Und der einzige Zusammenhang ist, dass sie aus diesem Workshop raus einmal den Weg nicht mehr heimfindet, dort, wo sie wohnt, oder? Und dann von einem jungen Inder so quasi gerettet wird.
Und warum nimmt sie diese beiden Figuren, Agatha Christie und diesen Widerstandskämpfer, zusammen?
Also das macht absolut Sinn, oder? Agatha Christie hat halt leider tatsächlich zum Teil enorm rassistische Sachen geschrieben, wo sehr beleidigend sind für Leute, die nicht weisser Hautfarbe sind und oft auch, die nicht männlich sind. Und die Frage, das Ringen darum auch, was macht man jetzt mit diesen Texten? Das ist ja nicht so, dass die Leute, die die Texte umschreiben oder umschreiben müssen, die blöd finden. Aber sie merken, die haben wirklich ganz viel Haken, oder? Was macht man jetzt mit denen? Was darf man überhaupt? Die Frage deckt sich ein Stück weit einfach auf einer viel existenzielleren Ebene mit der Frage von diesen jungen Indern in diesem Indienhaus, die sich überlegen müssen, ja, wie bringen wir unseren Freiheitskampf auf eine Schiene? Wie könnte das gelingen? Und ich meine, die jungen Männer hat es gegeben, 1906, es ist gegangen bis 1947, bis Indien unabhängig geworden ist und ist wieder in einer grossen Katastrophe geendet, nämlich die Trennung von pakistanischen Menschen und indischen Menschen, von Hindus und Muslimen. Also das geht alles sehr organisch zusammen, finde ich.
Wenn man sich noch nie besonders intensiv mit Indien beschäftigt hat, lernt man dann viel oder ist man überfordert?
Also die ehrliche Antwort heisst, ich weiß es nicht, weil mich das immer mal wieder interessiert hat.
Mhm. Also du bist mit Vorwissen rangegangen.
Genau, aber also der Savarkar ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt kein Begriff gewesen. Aber es geht dann schnell, oder? Und ich meine, vom Hindu-Nationalismus lesen und hören wir heute die ganze Zeit und diese ganzen Probleme von diesem Land. Aber mich haben die Kolonien schon interessiert, also da habe ich wie so ein bisschen etwas gehabt. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, die Durga ist zwar verwandelt, aber nur zeitweise. Denn zwischendurch kann sie wieder in den Workshop gehen und wenn sie bei diesen jungen indischen Männern ist, weiss sie immer schon Zukunft. Also es ist nicht so, dass sie gekappt ist und jetzt nur im Jahr 1906 ist, sondern sie weiss genau, was wird mit Indien passieren, was wird mit dem Savarkar passieren, was wird mit anderen jungen Männern passieren. Und das bringt sie dann wieder zurück. Also Mithusanyal erzählt dann auch noch, das tönt noch viel, es ist aber zum Lesen eigentlich gar nicht so viel. Sie erzählt auch noch eine Familiengeschichte, sie erzählt auch noch davon, wie es ist, einen indischen Vater zu haben, wo aber selber absolut, also wo hat müssen flüchten, wo Asyl bekommen hat in Deutschland, wo aber irgendwie eigentlich nur so auf einer kulturellen Ebene nostalgisch ist und dauernd bengalische Gedichte zitiert und eine Mutter, wo irgendwie in jedem Konflikt, wo sie irgendwie findet auf dieser Welt, quasi sich engagiert und wie man überhaupt als Mensch kann etwas ausrichten, oder? Manchmal hocken wir ja so vor den Nachrichten und denken, das ist alles so scheußlich, das bringt überhaupt nichts. Und es ist eigentlich sehr schön zum Lesen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt deine Frage beantwortet, es ist sehr schön zum Lesen, wie sich dann doch etwas kann aus der Geschichte entwickeln und wie man allenfalls kann etwas mitnehmen kann und sich allenfalls kann überlegen, wie könnte ich mich verhalten.
Ich möchte noch kurz auf die Zeitreise ein bisschen konkreter sprechen kommen. Wie ist die gelungen?
Also ich bin wirklich skeptisch gewesen, ich hatte das eben gar nicht so gern, muss ich ehrlich sagen, eigentlich. Und habe wirklich gefunden, das ist so, es ist ein Netzbuch, also auch wenn der Stoff zum Teil schwer ist, wo ein freundliches Thema antreibt, auch immer wieder mit Humor. Und das, wie es ist, so ein bisschen Slapstick-artig macht, geht das einfach prima auf.
Und das mit dem Dreibuch? Geht das zu einem Ende oder wird das dann umgesetzt?
Nein, das kommt nicht zu einem Ende. Die verstricken sich natürlich endlos und müssen wirklich auch aufpassen auf ganz einer anderen Ebene als die jungen Männer in einem Indienhaus, dass sie nicht aufeinander losgehen. Das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, wo sie so nebenher erzählt, dass es Zeiten gegeben hat in der Geschichte, wo die Menschen ganz andere Probleme hatten als wir heute und auch einfach irgendwie probiert haben, wie sie die Probleme könnten lösen.
Sag ich es vielleicht noch einmal zum Schluss. Was hat dir besonders gefallen an diesem Buch?
Ich glaube, mir hat besonders gefallen, dass es so viele Fragen behandelt auf eine leichte Art, also so, dass man sie gut kann, konsumieren, so quasi, wo uns einfach beschäftigt, oder? Es geht um Widerstand, es geht um Wiedergutmachung, es geht um Tragödien von Revolutionen. Also, wir kennen ja aus neuerer Zeit eine ganze Reihe von Revolutionen, die dann kläglich wieder in sich zusammengefallen sind. Also, wie man das einfach so kann in eine Geschichte einbauen, die einem mitträgt, das hat mir besonders gut gefallen.
Danke vielmals, Franziska. Das Buch heisst «Antichristi», geschrieben jetzt mit Usanial und rausgekommen ist es beim Hansa Verlag. Und übrigens, es ist recht dick, es hat 540 Seiten. Das ist das Buchzeichen auf SRF 1 und da kommen wir jetzt zum nächsten Buch und damit zu der deutschen Schriftstellerin Isabel Lehn. Die Isabel Lehn ist recht gut im Geschäft. Für ihre beiden bisherigen Romane «Binde zwei Vögel zusammen» und «Frühlingserwachen» hat sie mehrere Preise bekommen. Jetzt ist ein dritter Roman draus, «Die Spielerin» heisst der. Und der gehört zu einem Genre, wo im Moment recht Hype lebt, und zwar zu «True Crime». Also, dass man einen wahren Kriminalfall nimmt und aus dem dann einen Roman macht, also künstlerisch umsetzt auf irgendeine Art und Weise. Katja, was für einen Fall tut sie da künstlerisch umsetzen?
Ja, es geht um Finanzkriminalität. Also, die Spielerin handelt von einer, ich zitiere, unscheinbaren Frau mittleren Alters. Keine besonderen Merkmale eigentlich. Und im Buch wird auch kein vollständiger Name genannt. Sie wird lediglich als A-Punkt bezeichnet. Und eben dieser A-Punkt stammt aus der westdeutschen Provinz. Die absolviert erstmal eine Ausbildung in einer Sparkassenfiliale, ganz klassisch. Und irgendwann, aus Angst dort zu versauen, nimmt sie dann eine Stelle als Investmentbankerin in Zürich an. Und dort lernt sie, auch wieder in Anführungsstrichen, das Handwerk für ihre spätere Tätigkeit. Danach wird sie nämlich Buchhalterin der kalabrischen Mafia. Also sie wäscht dann Geld auf der ganzen Welt für die Mafia und verdient selbst Millionen dabei. Und Isabel Lehn, die Autorin, hat von diesem Fall auf der Website von einem Journalisten vom Spiegel erfahren, von einem Mafia-Experten. Und hat da gelesen, dass diese Frau, also die gab es wirklich, Martina N. Heißt sie, die war damals auch an der Insolvenz einer deutschen Nachrichtenagentur beteiligt, die Mafia übernehmen wollte. Das Ganze ist aber aufgeflogen und gescheitert. Aber ehe ich jetzt zu weit aushole, also die Spielerin handelt von einer unscheinbaren Frau A., die zunächst als Investmentbankerin in Zürich und später dann als Buchhalterin der kalabrischen Mafia tätig ist.
Kannst du gerne ein bisschen weiterverzählen, was erlebt sie denn dort bei der Mafia?
Naja, oder erstmal ist sie eben in Zürich und lernt dann da, da hat sie ihren Kundenstamm und lernt dann nicht so genau hinzugucken. Muss man auch sagen, das war vor der Finanzkrise, das spielt in den 90er Jahren, wo auch im Investmentbereich noch andere Sachen möglich waren als heute. Und ja, da lernt sie nicht so genau hinzusehen, nicht so viele Nachweise erbringen zu müssen, für wen sie jetzt ein Konto eröffnen muss, ob es diese Person überhaupt gibt und so weiter. Und irgendwann merkt sie, sie kommt da nicht mehr weiter in dieser Bank. Mit den Aufstiegschancen ist es jetzt vorbei. Und dann trifft sie sich mit einem ihrer Kunden, von dem sie weiß, dass er für die Mafia tätig ist und wird Buchhalterin. Und dann sind im Buch mehrere Etappen, die sie hat beschrieben. Also sie geht dann zum Beispiel nach Russland, das war auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das war dann auch ein Eldorado für kapitalistische Geschäfte. Da eröffnet sie oder betreibt eine Blutbank, ideal zum Geldwaschen. Später geht sie nach Südostasien und ihre letzte Station, die im Buch beschrieben ist, ist dann Berlin.
Aber irgendwie hat ja Lehn müssen an die ganzen Infos dann doch ankommen, wo du jetzt, also du erzählst ja jetzt ganz viel, und die wird sie nicht von dem Spiegeljournalist gehabt haben.
Doch, teilweise schon. Also man weiß auch gar nicht, wo die sich momentan aufhält. Also sie ist am Ende verurteilt worden. Das Buch fängt auch damit an, wie sie festgenommen wird in ihrer Luxussuite in Florenz. Aber es ist natürlich, der Ansatz ist aus diesem wahren Fall genommen, aber sie hat sich einfach die Frage gestellt, warum hat es diese Frau für sich als besser erachtet, in die Kriminalität zu gehen? Also sie hatte null familiäre Bande, familiäre Verstrickungen zur Mafia und sie war eine Frau. Warum hat sie es für sich als besser erachtet, jetzt diesen kriminellen Weg zu gehen? Und dieser Frage geht sie im Buch nach und Isabel Lehn hat jetzt nicht den Anspruch, wirklich ihre Autobiografie nachzuerzählen. Dafür weiß sie wirklich zu wenig. Und das Spannende ist auch, diese A-Punkt bleibt auch ein bisschen nebulös. Das ist auch so, man wird sie nie richtig kennenlernen. Und sie hat sich da, dass sie nicht so viel wusste, damit hat sie sich so aus der Affäre gezogen, dass das immer aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben ist. Also andere Leute Ihre Weggefährten schreiben über sie und niemand hat gewusst, was, also alle haben sie unterschätzt. Niemand hat ihr solche Finanzverbrechen zugetraut. Das sind, die über sie erzählen, teilweise Kollegen von der Bank. Das sind ihr Vater. Das sind dann, ich weiß gar nicht, also es kommen wirklich Dutzende Personen vor, die über sie reden und man merkt, alle haben, sie war eben so eine unscheinbare Frau. Niemand hat es ihr zugetraut und jeder hat ihr in ihr immer nur das gesehen, was sie wollte. Und sie gleichzeitig konnte das auch so gut bedienen. Also von ihrem Vater, der hat ihr dann noch beim Umzug nach Zürich geholfen und ihr dann die Gardinenstangen aufgehängt, die sie dann, nachdem er weg war, auch gleich wieder abgenommen hat. Also sie konnte dann auch die Hilflose spielen und so weiter ihre Rolle spielen.
Aber die Zeugenberichte, die du jetzt beschrieben hast, das sind tatsächliche Zeugenberichte. Das hat sie aus der Realität geschöpft.
Ja, also diese Station, was sie wo gemacht hat, dann schon. Aber wirklich diese einzelnen Dialoge und wie sie dann den und den täuscht, das hat sie sich alles viel recherchiert, was gewesen sein könnte. Aber sie hat nie mit dieser Frau selber reden können.
Was hat dir besonders gefallen an dem Buch?
Also es ist erstens, also diese Perspektivwechsel, also dass dann wirklich so, es gibt so einen Wirtschaftsberater, der hält sie, als sie dann in ihrer letzten Station in Berlin ist, der hält sie für so eine graue Maus, die man dann nie los wird. Die wohnen im selben Haus, sie im Erdgeschoss. Und dann denkt, oh, die werde ich nie wieder los, aber sie gehen doch ab und zu mal miteinander essen. Und da sieht man so dieses Bild auf so Frauen eben mittleren Alters, die man dann nicht mehr los wird. Und die ganze Zeit, das ist so toll, weiß man oder man erfährt dann, dass dieses Haus, wo er die riesige Dachgeschosswohnung bewohnt, dieses Haus gehört dieser Frau. Und solche Twists gibt's immer wieder. Und sie hat sich einfach super in diese verschiedenen Personen hineingedacht, die über sie erzählen. Also wir haben nicht nur die A-Punkt, sondern ganz viele Charaktere, wo sie dann auch so die Sprache wechselt. Und ja, es ist einfach wirklich auch teilweise lustig zu sehen, wie diese Menschen und auch viele Männer sich haben täuschen lassen.
Sagt sie dann auch etwas darüber, ob die A-Punkt ihren kriminell erworbenen Reichtum hat können geniessen?
Ja. Also das kommt schon vor, also gerade, dass sie dann da in Florenz am Schluss in so einer Luxussuite ist und so. Also ihr ging es schon wirklich, zumindest meint man das nach dem Lesen, ihr ging es schon einfach ums Geld. Und das der Titel, die Spielerin spielt ja zum Beispiel auch an auf, es gibt von Dostojewski die bekannte Erzählung Der Spieler, da geht es um einen Spielsüchtigen, der wirklich vom Spielen nicht loskommt. Und Isabel Lehn hat mir erzählt, sie hat es total gewundert, dass das noch nicht besetzt war, der Titel Die Spielerin, weil man offenbar Frauen diesen Suchtrausch oder diesen Rausch, diese Gier nach mehr nicht zugetraut hätte. Aber genau darum geht's, einfach noch mehr und weiterkommen. Und wie lang kann man dieses Versteckspiel noch spielen? Also sie scheint da auch so eine Lust dran bekommen zu haben, andere zu täuschen.
Ich habe eine Frage zum Genre generell, also zum True Crime. Kommst du da rein? Hat dir das Spass gemacht? Ich frage darum, weil ich kenne einen Fall, der dort in Basel stattgefunden hat, und der hat mich wahnsinnig interessiert, auch in dem Moment, wo er zu der Literatur geworden ist. Mhm. Aber das ist jetzt ein Fall, den du vermutlich vorher nicht kennt hast. Mhm. Kannst du andocken?
Ja, absolut. Und es ist auch sehr raffiniert gemacht. Und ich brauche für mich gar nicht, sie hat ja, glaube ich, wirklich nicht viel über die Martina N. gewusst. Ich kann das auch lesen, ohne mir sagen zu müssen, diese Frau hat's wirklich gegeben oder diese Frau gibt's wirklich, sondern ich finde den auch so spannend. Der ist auch raffiniert gemacht. Man weiß auch gar nicht, wer diese Geschichte eigentlich erzählt. Es könnte sogar die Mafia sein, die diese Geschichte über diese Buchhalterin erzählt. Also es ist wirklich raffiniert gemacht.
Das ist aber interessant.
Ja.
Das ist nicht klar, wer das erzählt.
Ja, genau.
Okay. Und wie äußert sich das?
Ja, das es kommt dann auch ab und zu mal so ein Wir drin vor. Also wir beschreiben jetzt mal die Versionen, die anderen über diese Frau erzählen.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, eben, es ist ein Roman über eine Frau, die Böses tut, was man normalerweise den Frauen gar nicht so zutraut. Würde dich das interessieren? Also ich meine jetzt nicht mit der Mafia zusammenarbeiten und mit Finanzen jonglieren.
Ich glaube, die würden mich gar nicht wollen. Ich wäre viel zu ungeschickt.
Was ich nicht
Nein, aber ich meine jetzt im Ernst, oder würde ich so ein Leben, wie die Martina N. geführt hat, würde dich das interessieren?
Nein, total stressen. Auch diese ständigen Ortswechsel, immer von da nach da und immer die Angst da aufzufliegen, auch überhaupt diese ganzen, mit Geld die ganze Zeit zu tun haben, diese abstrakten Welten. Wobei, ich lese die ganze Zeit Bücher, wie abstrakt kann die Welt sein? Nee, es wäre nichts für mich. Aber umso schöner ist es ja, dass man die Geschichten von anderen serviert bekommt.
Okay, ganz herzlichen Dank, Katja. Die Spielerin von Isabel Lehn ist rausgekommen beim Pfister Verlag. Und das ist es fast schon gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei sind Katja Schönherr und Franziska Hirsbrunner. Alle Angaben zu den vorgestellten Büchern finden Sie wie immer unter srf.ch/audio. Und jetzt zum Schluss noch einen Geburtstagsgruß. Morgen feiert der Solothurner Mundartautor Ernst Burren seinen 80. Geburtstag. Der Ernst Burren gehört zu den ersten Vertretern in der Schweiz von der sogenannten Modern Mundart, also von dieser internationalen Mundartbewegung, die so Ende 60er Jahre weg wollte von der Heimat Dümmelei. Also von dem, wo man so landläufig Blumen zu Trögel genannt hat und anhat wollte zu einer wirklich gelebten Mundartkultur. Das bedeutet jetzt in Bezug auf Mundart schreiben, dass man den Leuten aufs Maul schaut und aus dem dann Mundartliteratur macht. Grob gesagt jetzt mal. Kunststück ist vor allem das Hörspiel früher auf der Ernst Burren aufmerksam geworden, weil wo geht es sonst um die gesprochene Sprache, wenn nicht im Hörspiel?
Als ich vom Dorf wieder heim bin gelaufen, sehe ich die Soss Johanna vor ihrem Haus auf dem Bank hocken mit einer Kommissionentasche. Mir ist der Sinn gekommen, dass sie vor einer Stunde schon ist dort gehockt, wo ich ins Dorf gegangen bin. Ich habe sie gefragt, ob sie auf jemanden warte. Sie hat gesagt, sie warte auf einen Guckerkarri, dann nehme ich sie jeden Freitag mit, um Kommissionen zu machen.
Das ist ein kurzer Ausschnitt aus einer Toncollage mit Text von Ernst Burren. Gemeinschaftsantenne heisst die Collage und sie stammt nicht aus dem Archiv, nein, die ist neu. Unsere Hörspielabteilung hat nämlich zum 80. Geburtstag vom Ernst Burren eine neue Collage zusammengestellt. Eben das Stück Gemeinschaftsantenne, das der Reto Ott inszeniert hat. Dazu sind drei alte Hörspiele vom Ernst Burren technisch neu aufbereitet worden. Und die werden im Moment in dem neuen, wunderbaren Ton ausgestrahlt. Und sie sind alle bereits abrufbar unter srf.ch/audio. Aber jetzt noch einmal zurück zu dieser Technik mit dem «Den Leuten aufs Maul schauen». Mit dem hat der Ernst Burren damals nicht nur etwas Neues gemacht, mit dem hat er auch eine ganze Generation von Mundartautorinnen und Mundartautoren beeinflusst. Ein von seiner Nachfolgegeneration ist der Mundartautor Pedro Lenz. Und er beendet jetzt den Geburtstagsgruß.
Ja, liebe Ernst, wenn du jetzt Radio hörst, was ich annehme, hab dir ganz fest Sorge, bleib gesungen und hab vor Augen, dass du deinen Kollegen wie mir ein riesen Vorbild bist. Ja, dich gern, Ernst.
Sagt der Pedro Lenz. Und das ist es jetzt endgültig vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luisier.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Imagine. exactly what I had in mind. I didn't read the print before I signed. There's a line of empty faces at the door. I'm wondering where they used to be before. Well, sure, I might have made you cry again. Now I guess you know the feeling. Wouldn't you, if you were in my shoes? In your heart you are defiant, but you always seem to lose. Wouldn't you, if everything you've done to ensure your independence makes you turn your tail and run to you? But I rode into this town without a name, and I guess I'm just a stranger to the game. I never thought I'd make it through the night. I never thought my head would win this fight. There's a half a million places to be seen, and I can see, you know what I mean. Well, it's time to ride towards the setting sun, and so she's kissing me without a reason. Wouldn't you, if you were in my shoes? In your heart you are defiant, but you always seem to lose. Wouldn't you, if everything you've done to ensure your independence made you turn your tail and run to you? Well, I rode into this town without a name, and I guess I'm just a stranger to the game. Always seem to lose. Wouldn't you, if everything you've done to ensure your independence made you turn your tail and run to you? Well, I rode into this town without a name, and I guess I'm just a stranger to the game.
Spielpremiere auf SRF 1. Gemeinschaftsantenne vom Ernst Burren.
Schau, wo stehst.
Wo stehst.
Und wo gehst.
Wo gehst.
Sie schreist.
Wenn gehst.
Nicht wo liegst.
Nicht wo liegst.
Gemeinschaftsantenne. Ein Hörspiel zum 80. Geburtstag vom Solothurner Mundartautor Ernst Burren. Ab sofort im SRF Hörspiel Podcast.
Il n'y a plus rien à dire.
berges s'effondrent, il n'y a plus de rivière. Les imbéciles se trompent et les autres font pire. Un jour le feu vous ronge, un jour le cœur vous serre. Il n'y a rien à répondre, il n'y a plus rien à dire. Quand les berges s'effondrent, il n'y a plus de rivière. Il n'y a rien à répondre, il n'y a plus rien à dire. Sinne zu, versuche ein bisschen Ruhe, vor Zeit in meiner eigenen Welt. Schau, lass mich jetzt mal durch, an dem Ort, wo ich nicht muss. Es ist das, was mir schon so lang fehlt. Stunden um Stunden, Tag um Tag, es dreht in meinem Kopf. Stunden um Stunden, ich such meinen Weg, aber wo steh ich wirklich, Kopf? Bin ich denn immer noch da? Oder hab ich mich selber verloren? Ein weiteres Mal höre ich Stimmen von überall.
der Ferne wie in einem Traum, kann es nicht verstehen. Los, es drückt auf meine Brust, auf nichts mehr habe ich Lust. Sag, wo ist sie? Los, die Schuld in mir ist gross, sie lässt mich nicht mehr los. Sag, wenn geht's vorbei, vorbei. Stunden um Stunden, Tag um Tag, es dreht in meinem Kopf. Stunden um Stunden, ich such meinen Weg, aber wo steh ich wirklich? Kopf, bin ich denn immer noch da? Oder hab ich mich selber verlassen? Ein weiteres Mal höre ich Stimmen von überall. Aus der Ferne wie im Traum, kann's nicht verstehen. Oh, du meinst gut mit mir, hast du gesagt. Ich mein's gut mit dir und hast so gemeint. Aber irgendetwas läuft da verkehrt. Du brauchst mich, das hat sich gezeigt. Und ich brauch dich wirklich, brauch jemand, der mich trägt. Aber das Wertvollste bleibt mir bis zum Schluss verwehrt. Bin ich dann immer noch da? Oder hab ich mich selber verlassen? Ein weiteres Mal höre ich Stimmen von überall. Aus der Ferne wie in einem Traum, kann's nicht verstehen. Oh, aus der Ferne wie in einem Traum, ich kann's nicht verstehen. Oh, aus der Ferne wie in einem Traum, kann's noch nicht verstehen.
Viertel von neun gesehen, sie hören SRF 1 heute Abend. Nach den neun geht's im Nachtclub, bunt zu und her. Es wird, ich meine, nicht nur was Musik betrifft, sondern auch dank ihren Geschichten. Ich möchte nämlich von Ihnen wissen, welche Farbe weckt bei Ihnen eine besondere Erinnerung und an was denken Sie denn? Vielleicht das Blau vom Meer, von Ihren schönsten Ferien, oder vielleicht haben Sie schon mal erlebt, dass eine Farbe Ihre Stimmung verändert hat, zum Beispiel das Gelb von einem Sonnenstrahl oder das Ocker in der Wüste in Marokko, wo plötzlich eine andere Laune, eine gute Laune gemacht hat. Und natürlich, es gibt natürlich auch die Farben, die einfach immer in unserem Leben eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel das Rot, eine besondere Farbe ist für ganz viele Menschen. Oder das Blau, das Rot für ein besonderes Kleid. Oder das Grün für die Wälder, die Kraft geben. Ich bin sehr gespannt. Nach den Neunen erzählen Sie mir Ihre farbenfrohe Geschichte. Ich freue mich darauf, den Abend zusammen mit Ihnen farbig dürfen zu gestalten. Und wenn Sie jetzt schon schreiben wollen, was Ihnen welche Farbe bedeutet, das ist die Adresse. Sie schreiben es via unsere Homepage srf1.ch und oben rechts Kontakt ins Studio.
Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo, non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi a renderla un po' sdrucita.
Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere. Cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore. Certezze, ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, così cancella tutto.
Things we used to do. high.
Yeah, yeah.
What about the night we cry? Things like lovers bar, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to.
Cling to.
And heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
But I'm not thinking about just how much I love you.
I love you too.
I'm thinking about the things we used to do.
Things
like kiss in the dark.
Things
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried?
Things
like lovers bar.
Things
that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Still can hear the jukebox softly playing.
Play.
And the face each day I see belongs to you. There's not a single sound, and there's nobody else around. It's just me thinking about things we used to do.
Think about things
like a walk in the park.
Lots of things
like a kiss in the dark.
Yeah, things
like a silver ride.
Whoa, whoa.
What about the night we cried?
Things
like lovers fall. Things that we don't do now. Thinking about the things. Friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.
I hope so.
Thinking about the things we used to do.
You believe it.
When right turns to wrong, she will try to hold on.
SRF um 9 mit David Burkhardt. Vor der Parlamentsdebatte zum Budget 2025 in der kommenden Wintersession weichen die Vorschläge der Finanzkommissionen von National- und Ständerat voneinander ab. Die Nationalratskommission will das Armeebudget bis 2030 auf 1% des Bruttoinlandproduktes BIP erhöhen. Um dies zu erreichen, sollen im Budget 2025 bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 250 Millionen Franken gestrichen werden. Anders sieht es die Finanzkommission des Ständerates. Wie sie heute mitteilt, will sie das Armeebudget erst bis 2032 auf 1% des BIP erhöhen. Bei der Entwicklungszusammenarbeit will sie deshalb nächstes Jahr nur 30 Millionen Franken sparen. Einig sind sich die beiden Kommissionen aber, dass die Armee im nächsten Jahr mehr Geld erhalten soll als vom Bundesrat budgetiert, nämlich rund eine halbe Milliarde Franken mehr. Trotz dessen Wahl zum US-Präsidenten will die Staatsanwaltschaft von New York am Urteil gegen Donald Trump festhalten. Es müsse aber in Betracht gezogen werden, die Verkündung des Strafmaßes in der Schweigegeldaffäre zu verschieben, bis Trump nicht mehr Präsident ist. Das heißt es in einem Schreiben der Staatsanwaltschaft an den zuständigen Richter. Dieser hat noch nicht entschieden, wie es im Fall weitergehen soll. Trumps Anwälte fordern, dass das Urteil aufgehoben wird. Donald Trump war im Mai von einer Jury schuldig gesprochen worden. Er soll Geschäftsunterlagen gefälscht haben. Dies, um vor der Präsidentschaftswahl 2016 eine Schweigegeldzahlung an einen Pornostar zu vertuschen. Zu zwei Kurzmeldungen. Wer eine Geisel an Israel zurückgebe, bekomme freies Geleit und eine Prämie von 5 Millionen Dollar. Dieses Angebot hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu der extremistischen Hamas gemacht. Ein ähnliches Angebot hatte die Hamas schon einmal zurückgewiesen. Geiseln kämen nur mit einem Abkommen frei, hieß es damals. Und in London haben rund 10.000 Bäuerinnen und Bauern gegen eine neue Erbschaftssteuer demonstriert. Land, das umgerechnet rund 1 Million Franken wert ist, soll künftig mit 20% besteuert werden. Kritiker befürchten, dass viele britische Bauernhöfe verkauft werden müssten, damit die Steuer bezahlt werden kann. Das Wetter. In der Nacht regnet und stürmt.